Im ersten Moment sehen die dich als Touristen, klar, aber im zweiten Moment merkst du, du bist Mensch. Du bist Mensch unter Menschen und die wollen dir helfen. Nicht, weil du Tourist bist und sie hoffen auf Geld, sondern weil sie merken, du brauchst Hilfe und sie kommen und helfen dir. Und das ist etwas, was ich so in anderen Ländern auch nicht wirklich gemerkt habe.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück und vielen Dank erstmal für die ganzen E-Mails, die mich in den letzten Wochen erreicht haben. Gerade die Komplimente zum Podcast, die gehen natürlich runter wie Öl. Amüsant finde ich vor allen Dingen, wenn mir Leute auch schreiben, wo sie den Podcast hören. Zum Beispiel beim Putzen zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit. Es gibt sogar einen Friedhofsgärtner, der das hier bei der Arbeit hört. Liebe Grüße. Beim Sport werden die Folgen gehört. Und sogar auf dem Bürgeramt hört man das wohl während der Arbeit. Gott sei Dank hat niemand geschrieben, dass er die Folgen zum Einschlafen hört. Das hat mich sehr gefreut. Ja, also nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es nach Südostasien und zwar zurück auf die Philippinen, denn es wird Zeit, dass es zu diesem Inselstaat eine weitere Folge hier im Podcast gibt. Du hörst heute die Geschichte von Götz, der schon mit Anfang, Mitte 40 auf der Suche war nach dem perfekten Platz für seinen Lebensabend. Ja, wie er dabei ausgerechnet auf die Philippinen gekommen ist, verrät er gleich. Übrigens, wenn dir mein Podcast auch gefällt, dann freue ich mich, wenn du jetzt kurz auf Pause drückst und mir bei Apple Podcast oder in der Spotify App eine Bewertung hinterlässt. Damit hilfst du mir und uns, dass wir mit diesen Folgen hier noch mehr Menschen erreichen können, weil sie dann auch von den Plattformen mehr gepusht werden. Vielen herzlichen Dank dafür.
Mein Podcast.
Ja, die Philippinen sind der fünftgrößte Inselstaat der Welt. 110 Millionen Menschen leben dort, verteilt auf über 7000 Inseln im westlichen Pazifik. Die Philippinen sind bekannt für die paradiesischen Sandstrände, für die dicht bewaldeten Berge und Vulkane, für Städte wie Manila oder Cebu oder auch eben für die kleinen Inseln, auf denen kaum Touristen zu finden sind. In der heutigen Folge geht es also auf die Insel Cebu, genauer gesagt nach Cebu City. Es ist die zweitgrößte Stadt der Philippinen und ein bedeutender wirtschaftlicher Hub des Landes. Mein heutiger Gast ist nicht zum Arbeiten nach Cebu gekommen. Götz Kohlberg ist nach vielen Urlauben 2013 dorthin ausgewandert. Im alten Leben war er Projektleiter bei T-Mobile. Auf den Philippinen lebt er von seinen Ersparnissen und betreibt einen YouTube-Kanal. Wie er auf die Philippinen als perfektes Auswanderungsland gekommen ist, welche Schattenseiten das süße Paradies hat, warum er zwischendurch sogar als Angestellter vor Ort gearbeitet hat, das und viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Götz.
Hallo Nikolas, ich freue mich, bei dir zu sein.
Schön, dass du da bist. Erste Frage, Götz. Das interessiert mich jetzt natürlich, was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Momentan wird's langsam dunkel. Wir haben's ja hier jetzt 5:30 und bei uns auf den Philippinen in den Tropen geht die Sonne dann relativ schnell unter. Was sehe ich eigentlich? Nur unsere Dirty Kitchen, sprich das Fenster von meinem Office geht leider nach hinten in den Hof raus. Also ich habe leider keinen Strandblick, wie man sich das eigentlich wünscht.
Du wohnst aber direkt in Cebu City, ne? Direkt in der Stadt.
Nicht direkt in der Stadt, schon in einem Vorort hier in Inayawan. Das ist im Süden. Wer sich mal auf Google Map das die Gegend angucken möchte, gebt SM Seaside ein. Das ist also die Super Mall, SM und dann Seaside. Und in der Gegend wohne ich, ist allerdings ein paar Meter, sage ich mal, zur Küste zu laufen.
Ich war noch nie da, wie muss ich mir das vorstellen? Ist da schon auch sehr viel zugebaut? Ist es sehr grün? Wie laut ist es? Oder ist es eher ruhig? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich würde sagen, Cebu City selber ist eher einer mittleren Großstadt in Deutschland vergleichbar. Der Stadtkern selber ist schon recht zugebaut, aber immer noch recht grün, weil eben die alte Architektur noch da ist. Aber es gibt Bereiche wie den Business Park, den IT Park. Da stehen dann die Hochhäuser. Da sind halt die, ja, vor allem Callcenter Firmen drin und die ganzen Kondos, also diese, ja, Hochhaussiedlungen. Da vermisst man dann schon das Grün ein bisschen mehr. Wenn man allerdings sich Cebu selber anguckt, die Stadt, dann hat man im Prinzip innerhalb von 10 Kilometern, man ist schon an der Küste, beziehungsweise in dem kleinen Mittelgebirge, das die Insel Cebu durchzieht. Also es ist schon sehr grün hier.
Ja, du und die Philippinen, das ist ja eine Liebesgeschichte, die schon Anfang der 2000er seinen Lauf genommen hat, denn du bist damals oft in den Urlaub auf die Philippinen geflogen. So mal grundsätzlich, was hat dieser Inselstaat quasi, was es dir dann so angetan hat oder wie bist du ursprünglich mal da drauf gekommen?
Ursprünglich habe ich halt angefangen rumzureisen, um auch ein Land zu finden, wo ich im Alter eben noch gut leben kann, sprich auch versorgt werde, denn ich habe in Deutschland halt gemerkt, im Alter würde ich wahrscheinlich in einem Altersheim leben und da ich in Deutschland keine Familie hatte, wäre ich im Prinzip auf mich allein gestellt. Und da habe ich mir halt überlegt, in welchem anderen Land mit besserem Wetter und freundlicheren Menschen, sorry, liebe Deutschen, kann man eben im Alter gut leben. Und so bin ich durch die Welt gereist, kann man sagen. Vor allem der asiatische Raum hat es mir angetan und habe mich dann für die Philippinen eben im Endeffekt entschieden.
Also erste Frage, du warst ja da irgendwie so in meinem Alter, wahrscheinlich so Anfang, Mitte 40. Da hast du dich schon quasi darum gekümmert, wo du deinen Lebensabend verbringen willst.
Richtig, richtig. Man könnte mir nachsagen, dass ich Zusammenhänge schon recht gut erkenne und auch durch meine Arbeit hat sich mir im Prinzip ein bisschen dieser Blick auf Unternehmen und Politik eben auch geöffnet, weil ich eben einfach durch den Job als Projektleiter auch mehr Hintergrundwissen mitbekam. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass bereits, sage ich mal, Mitte der 90er Jahre in Deutschland nicht mehr wirklich investiert wurde. Und so leid es mir tut, das zu sagen, die Politik eigentlich schon in der Kohl-Ära nichts mehr wirklich Neues brachte, sondern es wurde nur noch alles verwaltet und sieht man ja jetzt auch an der deutschen Infrastruktur. Das hätte man eigentlich vor 20 Jahren reparieren oder angehen müssen. Und mir wurde klar, wenn ich in Deutschland alt werde, dann lebe ich wahrscheinlich in einem Land, in dem die Politik sich nicht wirklich um die Bevölkerung kümmert und die Bevölkerung auf sich allein gestellt ist. Und da habe ich mir entschieden, in einem Deutschland, das ich kenne, wo eben jeder für sich selbst kämpft, aber das Gemeinschaftsgefühl einfach nicht wirklich da ist. In so einem Land kann man dann als älterer Mensch nicht überleben. Mhm.
Aber das ist ja krass. Also so ein Weitblick, dass du da 20 Jahre im Voraus denkst und dann überlegst, eben wo wäre dann das perfekte Land im Alter. Also so denkst du auch heute noch.
Ja. Ich hatte einen wirklichen Aha-Effekt, da muss man jetzt mal zurückgehen. Es gab damals, Mitte der 90er Jahre, war das, glaube ich, den sogenannten Siemens-Schmiergeld-Skandal. Also die Siemens-Unternehmensspitze hat Milliarden an Schmiergeldern gezahlt und das ging vor Gericht und war ein Riesenprozess. Und irgendwann eben wurde vom Bundesverfassungsgericht das Urteil gesprochen gegen das Management damals von Siemens. Und der Richter musste im Prinzip schulterzuckend sagen, sie werden alle freigesprochen, weil es ist niemand schuldig. Und er sagte dann einen Satz, der sich mir bis heute ins Gehirn gebrannt hat: Es herrscht eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann öffnet es einem die Augen für das, was weltweit überall passiert, in der Politik, in Unternehmen. Niemand ist mehr verantwortlich. Und diese Verantwortungslosigkeit, die ist organisiert. Ja, das ist alles so aufgebaut. Die ganzen Unternehmensstrukturen, die politischen Strukturen die sind so aufgebaut, dass der einzelne Politiker, der einzelne Manager nicht verantwortlich ist. Und dadurch kann niemand haftbar gemacht werden. Und ich habe damals eben schon erkannt, das geht so weiter. Das ist nicht nur Deutschland, das geht weltweit so. Und im Prinzip muss man sich ein Land suchen, in dem eben Familienbande, Freundschaften und die Gesellschaft an sich, also die Menschen an sich in kleinerem Kreis, sich unterstützen und helfen. Denn ich wage zu behaupten, vielleicht hört man sich in 20 oder 50 Jahren diesen Podcast noch an, ich wage mal zu behaupten, dass es in 20 bis 50 Jahren noch schlimmer wird, die Reichen eben alles unter sich aufteilen und der normale Mensch eben für sich selbst kämpfen muss. Klingt jetzt extrem hart, aber ist eben meine Einstellung.
Interessanter Ansatz.
Ja.
Also eben, das habe ich jetzt verstanden. Offenbar eben ist das auf die Philippinen noch anders, eher diese Gemeinschaft, die sich unterstützt. Mhm. Oder was genau, als du dann auch da mehrere Mal hingereist bist, hast du da gefunden, was dich dann eben überzeugt hat, dass das der bessere Ort zum Leben ist als Deutschland?
Auf jeden Fall die Freundlichkeit der Menschen hier. Und natürlich die englische Sprache. Also wenn man ins Ausland fährt, ich habe ja damals in der Schule Gott sei Dank Englisch gelernt, dann ist für mich eben wichtig gewesen, dass ich mich auch in der Provinz mit den Menschen verständigen kann. Und deswegen ist leider zum Beispiel Thailand rausgefallen oder die anderen asiatischen Länder wie Kambodscha oder Vietnam, weil ich festgestellt habe, Englisch ist dort einfach nicht so verbreitet. Ich möchte aber mit den Menschen auch ins Gespräch kommen können. Also man steigt wirklich aus dem Flieger und alle sind freundlich, alle wollen einem helfen.
Das ist jetzt nicht, weil du Tourist bist.
Nein, eben nicht. Natürlich sind wir Touristen schon ein anderer, eine andere Stufe, sage ich mal, als der normale Filipino. Aber die Filipinos haben eben diese Menschlichkeit, diese Herzlichkeit im Blut. Und denen ist im ersten Moment sehen die dich als Touristen, klar. Aber im zweiten Moment merkst du, du bist Mensch. Du bist Mensch unter Menschen und die wollen dir helfen. Nicht, weil du Tourist bist und sie hoffen auf Geld, sondern weil sie merken, du brauchst Hilfe und sie kommen und helfen dir. Und das ist etwas, was ich so in anderen Ländern auch nicht wirklich gemerkt habe.
Weil du vorhin Infrastruktur noch angesprochen hattest, eben Deutschland, wo du auch meintest, ja, da wird nicht mehr viel investiert im Vergleich eben zu anderen Ländern. Aber wie hast du das denn in den Philippinen erlebt?
Gute Frage. Also Infrastruktur in den Philippinen. Als ich hier ankam, waren wir eigentlich noch in einer Zeit, in der eben auch die Regierungen für sich gearbeitet haben, würde ich mal sagen. Das hat sich aber in den letzten zwei Regierungen auch zum Positiven geändert, dass hier wirklich sehr viel in die Infrastruktur eben investiert wurde, um die Wirtschaft voranzubringen. Die Infrastruktur auf den Philippinen ist nicht gerade toll, ja, politisch korrekt ausgedrückt. Aber die Menschen hier haben gelernt, sich damit zu arrangieren. Und insbesondere, wenn Verkehrsstaus sind, dann bleibt hier im Prinzip alles ruhig. Also hier ist es wirklich die Filipino-Time, dass man sich eben Zeit lässt, dass alles nicht so hektisch ist. Das ist eben auch den Umständen geschuldet, dass Dinge einfach nicht funktionieren, weil niemand sich um Wartung gekümmert hat. Ja, so ist es halt. Wir sagen dann immer so schön, welcome to the Philippines. Und man muss sich damit arrangieren. Das kann ich Gott sei Dank recht gut. Aber aus meiner deutschen Vergangenheit kann ich nur sagen, der typische Deutsche, wenn sowas irgendwann in Deutschland der Fall wird, dass eben Dinge nicht gewartet sind und nicht funktionieren. Also ich sag mal, das ist der deutschen Bevölkerung dann wahrscheinlich kaum noch wirklich klar zu machen und die werden sich damit nicht abfinden.
Du hast es vorhin gerade gesagt, ne? Du bist dann dein Ausgewanderer, das war 2013. Du hast deine Festanstellung als Projektleiter bei T-Mobile aufgegeben. Was war dein Plan, als du 2013 eben auf die Philippinen gekommen bist? Was wolltest du da machen eben? Wie wolltest du da leben? Mhm. Wie auch Geld verdienen natürlich?
Also ich hatte, wie gesagt, damals eine gute Abfindung von der T-Mobile bekommen. Im selben Jahr ist mein Vater gestorben, von daher hatte ich auch noch die Erbschaft. Und meine Idee war eben auswandern und mit dem geerbten und bekommenen Geld eben bis zur Rente mit 67 durchhalten, oder ich hatte mir eigentlich ausgerechnet, dass es klappt. Allerdings hatte ich eben auch nicht beachtet, dass man als Neuling, als Neuauswanderer einfach noch zu sehr in der alten Mentalität, also westlichen Mentalität steckt und dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Geld ausgibt. Die ersten Jahre habe ich das noch ein bisschen ausgeblendet, hatte mir eigentlich auch vorgenommen, die Philippinen zu bereisen und alles kennenzulernen. Aber dann hat man eine Freundin, dann gewöhnt man sich an das schöne Leben hier sozusagen und lässt eigentlich alles sausen. Das heißt, ich bin eigentlich in den ersten, ja, 7, 8 Jahren gar nicht mal so groß rumgereist. Es war halt bequem, ne? Geld ist da, Haus ist da, alles schön, immer warm. Und ja, das bequeme Leben hat mich einfach sozusagen eingeholt. Und als dann Covid kam, da änderte sich dann einiges, weil da musste ich dann darauf reagieren.
Das heißt, was, also dann ist Geld ausgegangen, oder was meinst du?
Nein, Geld ausgegangen in dem Sinn Gott sei Dank nicht, aber Covid hat halt zum Crash der Aktienmärkte geführt, sodass plötzlich meine Ersparnisse, die ja in Aktien angelegt waren, relativ gesehen weg waren. Und ich habe mir dann eben überlegt, wenn ich jetzt so weiterlebe wie bisher, dann sind meine Ersparnisse in kurzer Zeit ganz weg. Und ich habe mich dann entschieden, eben hier vor Ort arbeiten zu gehen. Gleichzeitig hatte ich das Problem, dass mein Touristenvisum ablief und ich hätte ausreisen können, aber ich hätte nicht mehr einreisen können. Das machte dann auch den Zwang, oder es kam dann der Zwang, dass ich mir eben ein sogenanntes Resident-Visum hier besorgen musste. Das hat nochmal 20.000 US-Dollar gekostet, wow, als Sicherheitshinterlegung. Dieses Geld liegt im Prinzip auf einem Zeitkonto, aber ich kriege keine Zinsen dafür. Aber ich hatte dadurch die Möglichkeit, hier im Callcenter zu arbeiten. Und als Deutschsprachiger kriegt man dann gute Zuschläge, sodass davon konnte ich dann eben die Zeit 3 Jahre lang im Prinzip leben, ohne meine Ersparnisse anfassen zu müssen. Und parallel hatte ich auch angefangen, YouTube zu machen, eben um den Leuten die Philippinen zu zeigen, ihnen Hilfestellung zu geben, wenn sie hier Urlaub machen wollen oder auswandern wollen. Und das bringt mir jetzt inzwischen auch Einnahmen und einen Ausblick eben für die kommenden Jahre bis zur Rente, wie ich damit zusätzlich Einnahmen erwirtschaften kann, die mir dann sozusagen ein zweites beziehungsweise sogar drittes Standbein ermöglichen und eben auch ermöglichen, dass ich meine Ersparnisse eben auch bis zur Rente noch habe oder sogar ein bisschen darüber hinaus.
Ist das so, wie du es dir vorgestellt hast? Also, weißt du, so von dem, was hast du am Anfang gedacht, wie dein Leben aussehen wird im Vergleich zu, wie es heute aussieht?
Nicht so sehr. Das liegt aber auch daran, dass eben bei mir genau das eingetreten ist, was ich eben jetzt auch auf YouTube kommuniziere. Wenn man keinen wirklichen Plan hat als Auswanderer, was man machen will, dann kommt man in diese Phase, dass man eben alles auf sich zukommen lässt und die Faulheit einen übermannt. Und das ist gefährlich. Von daher war Covid für mich so ein Weckruf, kann man sagen. Und da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, dass eben meine Ex-Freundin wurde. Und das hat mich ein bisschen aufgerüttelt, Gott sei Dank. Und gleichzeitig habe ich eben auch angefangen, YouTube zu machen und erkannt, man kann mit YouTube wirklich Geld verdienen. Und es bringt eben einen gewissen Anreiz, selber aktiv zu werden. Und das ist ganz wichtig, finde ich, als Auswanderer. Man muss aktiv bleiben. Wenn man, sag ich mal, das passiert auch vielen, die in Rente gehen, dass die im Prinzip aus dem Arbeitsleben in ein Loch fallen. Ein Loch, wo sie plötzlich nichts mehr zu tun haben. Und wenn man aus diesem Loch nicht rauskommt, das ist gar nicht gut. Und deswegen kann ich nur jedem, der auswandern will, sagen, überleg dir, was du machen möchtest. Ja, such dir Sportvereine, wo du direkt eben anfangen kannst, Sport zu machen, Freunde zu finden. Sonst hast du nach ein paar Jahren wirklich, ja, nichts vom Leben.
Ja, wir kommen gleich noch dazu, zu einem Video. Also ich verlinke natürlich den YouTube-Kanal in den Shownotes in der folgenden Beschreibung. Ein Video auf deinem YouTube-Kanal ist quasi so durch die Decke geschossen, weil es ja sehr, also natürlich zum Gucken unterhaltsam ist. Auf der anderen Seite natürlich für dich ein paar Katastrophen mit drin sind. Dazu gleich mehr. Was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt eben sehr viel so über die Stadt auch gesprochen, so über die Umstände, wie du da auch gestartet bist. Auf der anderen Seite würde ich gerne noch so, du hast vorhin gesagt, so die Freundlichkeit der Menschen hat dich so begeistert. Was war aber für dich so die Größe, weil es ist ja schon von der Kultur und von der Mentalität her und so, es ist ja komplett anders als das, was wir kennen. Was war für dich so die größte Umstellung am Anfang, als du auf die Philippinen gezogen bist?
Ehrlich gesagt habe ich hier nicht wirklich eine Umstellung machen müssen, weil ich bin eigentlich schon immer ein sehr relaxter Mensch gewesen und ich kann mir auf andere Dinge sehr gut einstellen. Also von daher hat es mir hier auch sehr gut gefallen, weil es ist hier gelassener, es ist nicht so restriktiv und durchdacht wie in Deutschland eben. Und wenn man hier mal eben kommst du heute nicht, kommst du morgen macht, das ist hier üblich. Also es ist schon für etwas faulere Leute sind die Philippinen eigentlich ein wunderbares Leben.
Ist das ein Tipp, ja?
Ja. Die einzige Umstellung würde ich mal sagen, es ist hier anfangs eben heißer, dadurch, dass wir in den Tropen sind, aber auch da gewöhnt sich der Körper nach 3 bis 6 Monaten an die Hitze. Und wenn ich dir jetzt sage, wenn wir jetzt in der Weihnachtszeit in den Malls dann die Aircons oftmals so auf 26 Grad gestellt kriegen, dann ist es da drin richtig kalt. Und dann gehe ich in langer Hose und mit Jacke in die Malls, weil es ist kalt. Oder auch wenn jetzt ist gerade wieder so eine Phase gewesen, wo eben tropische Tiefdruckgebiete durchgezogen sind, also Bewölkung, Regen. Und dann sinkt die Lufttemperatur auch so auf unter 26 Grad, dann gehe ich mit Jacke raus und langer Hose, weil ich friere. Und das einem Deutschen zu verständlich zu machen, dass es mir ab 28 Grad angenehm warm ist und ich mich wohlfühle, das kann keiner verstehen, der eben nicht längere Zeit wirklich in den Tropen gelebt hat und sich angepasst hat.
Wir machen eine ganz kurze Pause hier in der Folge. Es geht gleich weiter. Ich möchte Ihnen nur kurz verraten, welches tolle Angebot unser Podcast-Partner der heutigen Folge für dich hat. Wenn du bald im Ausland unterwegs bist und auf der Reise etwas Geld sparen möchtest, dann ist das, was jetzt kommt, relevant für dich. Vielleicht hast du schon von der neuen eSIM-App Saily gehört. Ich habe sie in diesem Jahr zum ersten Mal genutzt, als ich auf einem Roadtrip in den USA unterwegs war, denn ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich günstig mit meinem Handy ins Internet komme, ohne ständig ein kostenfreies WLAN suchen zu müssen oder diese teuren Roaming-Pakete meines Mobilfunkanbieters zu buchen. Und weil ich mein Handy für den Roadtrip auch als Navi nutzen wollte, hat mich Saily echt gerettet, denn diese App bietet dir weltweit für über 150 Länder günstige Datenpakete an. Das heißt, du lädst einfach vor der Reise die Saily-App herunter, wählst den passenden Plan aus und sobald du landest, bist du online. Und egal, ob du Sehenswürdigkeiten erkunden willst, Urlaubsfotos verschicken oder das Handy eben als Navi nutzen willst, mit Saily bist du immer sicher und günstig im Internet. Und als Fan meines Podcasts bekommst du mit dem Code einfach aussteigen exklusiv 15% Rabatt auf dein erstes Paket bei Saily. Das kannst du jetzt auch schon buchen und später einlösen. Lad dir jetzt die Saily-App herunter und nutze den Code einfach aussteigen beim Bezahlen. Den Link dazu gibt's auch in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Und jetzt zurück ins Gespräch. Wie wurdest du von den Menschen da generell aufgenommen? Also konntest du dir da ein gutes Umfeld auch aufbauen oder spürt man dann, wenn es dann eben so in Richtung Freundschaft geht, dann schon eher auch eine Zurückhaltung gegenüber Ausländern? Wie hast du das erlebt?
Grundsätzlich sind die Filipinos sehr freundlich eingestellt, aber es wird auch immer gesagt, Filipinos sind schüchtern, also dieses Scheines. Ich würde nicht unbedingt sagen, es ist Schüchternheit, sondern es ist auch eine gewisse Art Respekt vor uns Westlern, die eben schon ein bisschen, ja, einen höheren Bildungsstand haben, mehr Geld haben. Also der Filipino ist uns gegenüber nicht wirklich schüchtern, sondern eher respektvoll eingestellt und hält sich zurück. Wenn man allerdings mit Filipinos dann ins Gespräch kommt, sind die sehr an unserer Kultur interessiert, haben aber natürlich leider aufgrund der Schulbildung meist nicht wirklich viel Ahnung, worüber wir reden. Ein Umfeld aufbauen braucht Zeit. Ich kann eigentlich auch da nur sagen, man sollte in einem fremden Land erstmal 1 bis 2 Jahre wirklich alles auch auf sich zukommen lassen und nur beobachten, um zu lernen. Wer hierher kommt auf die Philippinen, aber auch in jedes andere Land und denkt, die Leute sind so freundlich, die wollen alle meine Freunde werden. Das liegt aber auch daran, dass eben viele Leute, die in Deutschland ja wenig Freunde hatten oder wenig Erfolg im Leben hatten, die sehen plötzlich hier die Freundlichkeit und dass sie Erfolg haben und denken, wow, mir geht's hier gut. Was sie vergessen haben, sie als Mensch sind der gleiche geblieben. Und die Freundlichkeit, die sie hier plötzlich überall sehen, das ist das, was sie in Deutschland vermisst haben. Und deswegen sind sie demgegenüber offener und gehen leichter in die Falle. Das heißt, man muss schon wirklich lernen und aufpassen. Und mit der Zeit, ich habe hier sehr gute Nachbarn, das sind Filipinos. Ich habe viele Freunde, die sind Filipinos, weil man eben mit der Zeit merkt, auf wen kann man sich wirklich verlassen. Und wer ist halt auch wie in Deutschland, redet viel, aber macht wenig. Und da würde ich sagen, ist es vom gesunden Menschenverstand her genauso wie in Deutschland. Man merkt einfach, ob man mit jemandem klarkommt und ob jemand zuverlässig ist. Und das ist hier eigentlich aus meiner Sicht dasselbe.
Ja, jetzt die eine Geschichte, die in deinem Video ja so aufgeploppt ist. Du warst 7 Jahre mit einer Filipina zusammen und das ist dann so ein bisschen unschön auseinandergegangen aus finanziellen Gründen, weil da irgendwie auch Geld anders verwendet wurde, als es ursprünglich mal vereinbart war. Mhm. Ist das so, wenn wir auf diese über 10 Jahre da zurückblicken, ist das somit so der größte Fehler, den du vielleicht auch gemacht hast, weil den gewissen Dingen dann noch zu naiv warst oder weil du das auch gerade, was du auch beschrieben hast, dass man da eher so ein bisschen leichtgläubig dann hinkommt oder was würdest du sagen, was war da der Grund?
Ja und nein, also im Prinzip stelle ich mir die Frage auch immer noch selbst, wobei ich eigentlich mit dem Kapitel abgeschlossen habe. Der Hintergrund ist eigentlich, dass wir 6 Jahre zusammen waren, ja, also schon eine recht lange Zeit, und als ich sie kennenlernte, war sie ein einfaches Mädchen vom Land, kann man sich buchstäblich so vorstellen. Und ich habe ihr erstmal eben auch Selbstvertrauen beigebracht, dass sie selbstständiger wurde und eben nicht die Einstellung hatte, dass sie als einfaches Mädchen vom Land ja sowieso nichts kann. Das ist leider auch hier weit verbreitet. Dann kam Covid, dann wurde ihr Vater sehr krank. Und das Problem ist, da ich damals eben Tourist noch war, mit Touristenvisum, ich bekomme keinen Kredit, weder bei meiner deutschen Bank, weil ich ja in Deutschland nicht mehr gemeldet war seit 6, 7 Jahren, noch bei den philippinischen Banken, weil ich Tourist bin. Das heißt, wir haben uns dann entschieden, eben einen Kredit aufzunehmen, und ich habe als Sicherheit mein Auto eben hinterlegt. Wir haben knapp 8.000 Euro eben für die Krankenhauskosten aufgenommen. Und da ich meine Freundin seit 6 Jahren kannte, ich aber selber eben in der Covid-Zeit gearbeitet habe, sprich Nachtschicht arbeiten, tagsüber schlafen, habe ich ihr dann jeden Monat im Prinzip 800 Euro gegeben, um diese Kreditraten abzuzahlen. Nach 1,5 Jahren kam es dann eben dazu, dass sie mir sagte, der Kreditgeber möchte mich jetzt gerne sprechen. Und ich habe halt gedacht, nach 1,5 Jahren ist dieser Kredit abgezahlt, alles wird gut. Und ja, stellt euch vor, wir sitzen dem Kreditgeber in der Mall gegenüber und der Kreditgeber sagt mir eigentlich nur, sie hat im vergangenen gesamten Jahr gar nichts zurückgezahlt. Sie hat sogar noch zusätzlich Geldkredite aufgenommen Und ich hätte im Prinzip das Doppelte von dem, was ich eigentlich gedacht hatte, zurückzuzahlen, hätte ich jetzt plötzlich zurückzahlen sollen. Also auch deutlich mehr, als mein Auto wert war. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, bitte was? Und ich kann es deswegen auch nicht wirklich verstehen, was in ihr vorgegangen ist. Denn wenn ich jemanden nach 6 Jahren Zusammenleben nicht vertrauen kann, wann dann? Und ist es wirklich meine Schuld, wenn ich eben sage, okay, ich möchte meine Freundin nicht bei finanziellen Dingen auf jeden Cent sozusagen kontrollieren müssen. Hast du das gemacht? Wo sind die Belege und so weiter? Wann kann man jemandem vertrauen? Wann muss man kontrollieren? Jetzt gibt's natürlich die Leute, die sagen, ja, älterer Mann, jüngere Frau, ich war damals Anfang 50, meine Ex-Freundin war Anfang, Mitte 30 und dann ist natürlich gerne immer gleich die Diskussion da, ja, sie wollte nur dein Geld und so weiter. Aber wenn man sich das einfach mal durch den Kopf gehen lässt, man ist mit jemandem 6 Jahre zusammen und plötzlich ändert sich das Leben, weil vorher waren wir häufig tagsüber unterwegs, haben vieles zusammen gemacht. Jetzt sitze ich nachts im Callcenter, arbeite und tagsüber bin ich im Bett und schlafe. Und sie ist plötzlich den großen Teil der Zeit alleine. Ich kann nur sagen, die Ursache ist, ich sag mal, teilweise bei ihr, teilweise auch bei mir. Und ich habe ihr dann einfach nur gesagt, okay, ich will dich nicht mehr im Haus haben und eben die Beziehung von mir aus dann beendet, weil es der Vertrauensbruch war einfach zu groß. Aber wer jetzt wirklich wie viel Prozent Schuld hat und was hätte man besser machen können, ja, das frage ich auch dann deine Zuhörer. Denn fragt euch einfach mal, wenn eure Freundin, eure Ehefrau jetzt plötzlich nach zig Jahren eben komplett, sag ich mal, eine 180-Grad-Kehrtwendung macht und euch betrügt, wer ist dran schuld?
Ja, ich würde sagen, so eben über die 10 Jahre auf den Philippinen war das ja wahrscheinlich so der größte Dämpfer, den du erlebt hast. Auf der anderen Seite, was würdest du sagen, was war so der glücklichste Moment oder der schönste Moment in diesen über 10 Jahren?
Also schöne Momente habe ich hier wirklich viele gehabt, wenn man wirklich einfach Leute trifft, die einem helfen, ohne dass sie eine Gegenleistung wollen. Ich habe auch mehrmals hier im Callcenter dann den Job gewechselt und ich habe einen Chef gehabt, der hat sich wirklich für mich eingesetzt. Da haben wir dann normalerweise dauern Bewerbungsgespräche in den Philippinen. Das zieht sich wirklich über Wochen hin, wo man Formulare ausfüllt und nochmal ausfüllt und nochmal ausfüllt. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu diesem Chef und den hatte ich dann angerufen, dass mein alter Job sozusagen sich in Rauch aufgelöst hat. Das war an einem Samstag und er hat dann möglich gemacht, dass ich am Sonntag mein Vorstellungsgespräch online mit der Personalabteilung hatte, weil in der Firma hatte ich schon mal vorher gearbeitet und Montag konnte ich schon anfangen.
Wow.
Und der ganze Papierkram wurde nachträglich gemacht. Das sind so Momente, wo ich dann sage, es gibt halt doch noch schöne Momente und noch ein anderer wunderschöner Moment, der war eigentlich in einem meiner ersten Urlaube hier, als ich eben nach Camarines Sur gefahren bin. Das ist eben die Ostküste am Pazifik. Und dort war ich im Prinzip ja ein Tourist im Umkreis von 50 Kilometern, kann man sagen. Das ist also touristisch absolut nicht entwickelt. Und wir haben Island Hopping gemacht, sind also zu den kleinen Inseln vor der Küste gefahren. Und da ist mir als erstes Mal wirklich aufgefallen, wie schön die Philippinen noch sind. Denn ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr geht an Land. Es ist ein weißer Sandstrand, da sind die Kokospalmen und sonst ist da nichts. Da sind keine Bambushütten, da sind keine Touristen, da ist nichts. Und in dem Moment kam ich mir wirklich vor wie ein Spanier, der im 16. Jahrhundert die Philippinen entdeckte. So natürlich, so ursprünglich sind diese Strände dort noch. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn eben irgendwie hinter dem nächsten Felsen dann so ein paar Ureinwohner ums Feuer gesessen hätten und ich festgestellt hätte, ich habe gerade einen 500 Jahre Zeitsprung gemacht. Aber deswegen kann ich nur jedem raten, der die Philippinen kennenlernen möchte, haltet euch von Trauminseln wie Boracay fern. Das ist Tourismus pur, so wie ihr das in Italien vom Strand kennt, mit Drückern und Abzocke. Geht in die Provinz, macht euch den Spaß, einen Tag reisen und ihr seid auf einer kleinen Insel mit den Einheimischen allein. Da ist kein Tourismus und das sind die wirklichen Philippinen und ihr lernt die Leute in ihrer natürlichen Freundlichkeit kennen. Ihr lernt vor allem ohne viel zu leben, also es gibt da Stromausfälle, sowas ist wunderbar. Da lernt man dann plötzlich ohne Handy klarzukommen, ja. Und das sind die Philippinen und da will ich in 5 bis 10 Jahren auch eben lieber leben als jetzt hier in der Großstadt.
Cool. Also ich glaube, es gibt ja über 7000 dieser Inseln, ne?
Ja, man hat jetzt, bislang waren es immer 7107, dann hatte man neu gezählt, jetzt sind es irgendwo 7600 und noch welche.
Okay.
Das weiß keiner so wirklich genau, würde ich mal sagen.
Also das heißt, du hast in den Jahren, in denen du da lebst, nie darüber ernsthaft nachgedacht, wieder zurück nach Deutschland zu gehen?
Auf keinen Fall, auf keinen Fall.
Okay. Wenn wir noch so dahingehend zu den Tipps kommen, was du Menschen mitgibst, die auch dahin auswandern wollen, wollte ich vielleicht noch kurz einen Punkt ansprechen, das Finanzielle auch so zu den Lebenshaltungskosten. Also eben, was muss man da mitbringen? Was sollte man an Einnahmen haben, um ein gutes Leben haben zu können, dass da keine falschen Vorstellungen gibt?
Zuerst mal muss man sich über seinen Lebensstandard im Heimatland, in dem man noch ist, im Klaren sein. Denn das ist der Lebensstandard, den man ungern aufgeben möchte. Ich kann sagen, ich lebe hier in der Stadt Cebu City, wie gesagt, knapp 1 Million Einwohner. Ich lebe hier mit 1500 Euro im Monat und lebe recht gut. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt jeden Abend Party mache oder ständig Events bin oder mir Designerklamotten kaufe und ständig rumreise. Im Gegenteil, ich kaufe mir eben auch die Ukai-Ukai-Sachen, also T-Shirts im lokalen Geschäft für 2-3 Euro das Stück. Warum soll ich mehr ausgeben? Der Filipino läuft auch damit rum und ist happy. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man auf die Philippinen kommt. Das Leben hier ist im Schnitt 20%, würde ich mal sagen, günstiger als in Deutschland. Aber wenn man seinen Lebensstandard eben aus Deutschland nicht aufgeben möchte, dann muss man dafür genauso bezahlen hier auf den Philippinen wie in Deutschland. Wenn man aber eben sich ein bisschen einschränken kann, dann kann man zum Beispiel auch sehr gut in den Provinzen leben. Ja, da ist dann die nächste Großstadt vielleicht 1 oder 2 Autostunden entfernt und in der Provinz, da gibt's kein Kino, da hat man nicht so schnelles Internet, da passiert nicht so viel. Da kann man dann aber tatsächlich auch mit 1000 Euro gut leben. Da hat man dann ein Haus, vielleicht in Strandnähe. Man muss sich nur eben auch darüber im Klaren sein, was will man den ganzen Tag tun? Denn wenn man nur rumsitzt und sich langweilt, dann beginnt man eben Bier zu trinken, sich nach anderen Deutschen umzusehen oder eben Kneipenabende sozusagen zu machen. Und das endet dann eben nicht so, wie man sich das geplant vorgenommen hatte. Man sollte sich also Pläne machen, wie will ich denn auswandern? Was will ich machen und einfach überlegen, wie viel brauche ich dafür im Monat?
Ich glaube, du wohnst in einer Wohnung, ne? Und die kostet, glaube ich, so um die 500 Euro, hast du mal erzählt, ne?
Ja, ich habe mir hier ein Stadthaus angemietet, ein sogenanntes Townhouse, weil die einfach günstiger sind im Vergleich zur Wohnfläche. Ich habe das erste Jahr in einem Kondo gewohnt, also in einem dieser Hochhäuser. Ist ja modern, dass man in so ein Apartment zieht. Ich hatte 2 kleine Zimmer, ein Wohnzimmer mit Kochnische. In Deutschland würde man dazu sagen, das ist eine etwas größere Studentenbude gewesen mit 40 Quadratmetern. Dafür habe ich 400 Euro bezahlt im Monat. ich zahle jetzt für ein Stadthaus, 2 Etagen, 65 Quadratmeter Wohnfläche, zahle ich etwas über die Hälfte, also so 250 Euro.
Wow.
Das heißt, Stadthäuser sind einfach preiswerter als diese modernen Kondos. Jeder möchte im Kondo leben, weil er die Annehmlichkeiten hat, einen Pool, Aufzüge und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, in diesen Kondos ist es wie in Deutschland in einer Hochhaussiedlung. Niemand kennt sich wirklich. Ja, also es ist anonym dort. Und wer mit den Filipinos zusammenleben will, der sollte eben so ein Stadthaus sich anmieten. Dann ist man automatisch unter Filipinos, lebt mit den Filipinos und ist integriert.
Du hast es vorhin auch mal noch kurz erwähnt, das Thema Aufenthaltsgenehmigung. Das ist ja auch so ein wichtiger Hinweis. Eben du warst am Anfang mit dem Touristenvisum im Land. Wie gestaltet sich das generell? Also wie einfach, in Anführungsstrichen, bekomme ich so eine Aufenthaltsgenehmigung? Oder wie viele sind halt einfach permanent da mit einem Touristenvisum?
Da kann ich sagen, die Philippinen sind eigentlich eines der Länder, wo man am einfachsten langfristig leben kann. Man reist als Europäer ein und bekommt im Prinzip direkt das Visa. Man muss sich das also nicht holen. Und das kann man immer wieder verlängern bis maximal 3 Jahre. Das heißt, mit einem Touristenvisum kann man 3 Jahre auf den Philippinen leben und es sich gut gehen lassen. Nach 3 Jahren muss man dann einmal ausreisen und kann am nächsten Tag wieder einreisen und diese 3 Jahre beginnen von vorne. Das machen auch sehr, sehr viele Ausländer. Die leben hier einfach von ihrer Rente und erneuern ihre Touristenvisa alle 2 Monate und fliegen dann einmal im Prinzip raus und rein. Und da sagt auch keiner was, weil diese Touristen bringen viel Geld. Wer natürlich oder einen Nachteil hat allerdings das Touristenvisum, man darf damit nicht arbeiten. Jetzt werden natürlich viele sagen, ich will ja auswandern und Rentnerleben genießen, ich will nicht arbeiten. Dann brauchst du auch nichts anderes. Wenn es dir aber wie mir geht, dass plötzlich Covid kommt und du müsstest ausreisen, kannst aber nicht zurück, plus du möchtest gern arbeiten, um Geld zu verdienen, dafür gibt's dann das Special Resident Retirement Visa, das SRRV. Und das kann man ab 50 Jahren bekommen. Das geht auch ganz einfach. Man muss im Prinzip entweder 20.000 US-Dollar auf ein Zeitkonto hinterlegen, was halt als Sicherheitsleistung hinterlegt wird. Und dann bekommt man dieses spezielle Rentnervisum. Und das gilt im Prinzip unbegrenzt und man kann dann im Land bleiben, solange man möchte, plus man hat die Möglichkeit, eben nebenbei auch arbeiten zu gehen oder sich selbstständig zu machen, wie ich das jetzt mit YouTube mache, um damit eben auch Steuern zu bezahlen, denn ich lebe ja fest hier in den Philippinen, ich habe ja keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Und sollte man sich irgendwann nach 10 Jahren überlegen, ich will aber doch wieder zurück nach Deutschland, dann kann man dieses Rentenvisum zurückgeben und dann bekommt man die Kaution auch zurückerstattet. Diese Kaution ist eigentlich nur dafür gedacht, dass jemand eben hier wirklich bis zum Tod lebt und stirbt und dann hast du aus Versehen, sage ich mal, hast du keine Verwandtschaft, die sich um alles kümmert. Und dann braucht natürlich der philippinische Staat auch Geld für die Beerdigung und für die letzten Dinge, die dann noch zu klären sind. Und da wollen die dann natürlich die Sicherheit haben, dass eben eine Sicherheitsleistung da ist und der philippinische Staat nicht auf diesen ganzen Kosten am Ende sitzen bleibt.
Sehr spannend. Weitere Tipps generell auch so zum Thema Immobilien, Krankenversicherung habe ich auch gesehen. Also es gibt viele Videos auf deinem Kanal, wo du eben die User mitnimmst in dein Leben, aber eben auch viele Tipps gibst für Leute, die dahin auswandern wollen. Also da kann ich nur nochmal hinweisen, einfach mal da vorbeischauen, wer sich dafür interessiert. 2 Fragen habe ich noch übrig. Nach über 10 Jahren, vermisst du noch irgendwas aus Deutschland? Abgesehen vielleicht noch von Freunden, die da leben?
Ab und zu vermisse ich deutsches Essen, also Rotkohl, Klöße, das vermisse ich hier schon, aber wir sind halt 12.000 Kilometer auf der anderen Erdseite. Okay. Aber ansonsten vermisse ich aus Deutschland eigentlich nichts wirklich. Plus inzwischen ist halt die Weltwirtschaft so gut, dass ich mir notfalls Dinge über Amazon auch aus Deutschland oder USA bestellen kann und das ist 10 oder 10 Tage, 2 Wochen später hier. Also außer, sage ich mal, ab und zu deutsches Essen vermisse ich hier nicht wirklich was, weil die philippinische Küche ist auch sehr lecker.
Ja, es gibt doch bestimmt ein Schnitzelrestaurant da in Cebu City, oder?
Richtig, es gibt das Bierfass gibt es hier in Cebu City, aber das nächste deutsche Restaurant ist dann schon wieder, ich glaube, 60 Kilometer im Süden.
Okay.
Jetzt extra nur wegen Rotkohl und Klöße da immer hinfahren. So einmal im Monat kann man sich das dann doch schon gönnen. Aber auf Dauer.
Ja, bei 30 Grad.
Ja, aber wie gesagt, eigentlich vermisse ich nichts wirklich.
Wenn wir noch zum Ende hin in die Zukunft schauen, wir spulen 2 Jahre vor. Wie sieht dein Leben aus? Also was hast du noch für Pläne? Was hast du noch für Wünsche? Was willst du dir da noch erfüllt haben bis dahin?
In 2 Jahren hoffe ich, dass mein YouTube-Kanal mehr Geld einbringt als jetzt und vor allem, dass meine Auswandererberatung eben auch mehr Geld einbringt, weil ich will ja jetzt eben auch vielen, die auswandern wollen, mit meiner Erfahrung helfen, gerade auch hier für die Philippinen. Und ich plane eben nicht unbedingt in 2 Jahren, aber vielleicht in 5 Jahren dann auch aus dem Vorort der Stadt Cebu City eben mehr in die Provinz umzuziehen, weil eben die Natur ist da noch natürlicher. Da gibt's bessere Strände, als wir es hier in Cebu City haben. Das heißt, ich will mein Leben dann da eben auch ein bisschen ruhiger und natürlicher, ja, beenden. Ja, ansonsten, dass ich meine Rente mit 67 kriege, das sind jetzt auch noch 7 Jahre bis dahin. Und bei der deutschen Politik, die derzeit so läuft, bin ich mir da nicht wirklich so sicher, aber auch deswegen will ich halt gucken, dass ich mich hier auf den Philippinen mit YouTube und Auswanderberatung sozusagen über Wasser halten kann.
Also ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, ich glaube, in 7 Jahren wirst du auf jeden Fall noch Rente bekommen. Ob ich in 27 Jahren noch Rente bekomme, ich glaube, das ist eher schwierig. Aber ja, lass uns auf jeden Fall da in Kontakt bleiben. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wer dein Leben eben weiter mitverfolgen will, kann das gerne tun. Die Links dazu, wie gesagt, in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank für den Besuch hier im Podcast. Vielen Dank für die Einblicke und dir alles Gute.
Hat mich sehr gefreut. Dir auch alles Gute. Bis denn. Tschüss.
Das war die Geschichte von Götz Kohlberg, der 2013 von Deutschland auf die Philippinen ausgewandert ist. Wir bleiben übrigens nächste Woche direkt in Südostasien. Dann geht es nach Indonesien, aber nicht auf die Insel Bali, sondern nach Ostindonesien auf eine sehr einsame Insel, wohin mein Gast ausgewandert ist und dort mitten in der Natur lebt. Mehr dazu dann aber eben in der nächsten Woche am Mittwoch. Abonniere jetzt noch schnell meinen Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Und besuch mich auf meiner Webseite derauswandererpodcast.com. Ich freue mich immer über Besuch. Vielen herzlichen Dank jetzt fürs Hören. Bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao.